Ja, die Bibelstelle hören heute uns weiter mit dem Evangelium des Johannes beschäftigen. Das Johannes-Evangelium hat ja das Ziel, was wir Leute klar kennen, dass jeder Mensch, alle Welt heißt, erkennt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und durch den Glauben an ihn ewiges Leben, ewige Gemeinschaft mit Gott hat. Aber dabei gibt es einige Hindernisse. Jesus fasst das in Johannes 5, Vers 44 zusammen, dass die Menschen die Ehre, das Ansehen von anderen Menschen wichtiger empfinden, mehr lieben als Gott, als die Anerkennung, die Ehre vor Gott. Das war in der damaligen Zeit so. Wir erinnern uns, im Judentum war es ja normal, dass diejenigen, die Jesus als den Messias anerkannt haben, sofort von der Gesellschaft, von der Synagoge, der jüdischen Gesellschaft, angegriffen und abgelehnt und ausgestoßen wurden. Also wenn du Jesus als Gott bekannt hat, wurde er sofort von den Mitmenschen ausgestoßen, nicht mehr anerkannt. Das war ist reales Hindernis und beschreibt Jesus auch heute als Hindernis. Jesus Christus ist Mensch geworden und hat seinen öffentlichen Dienst aus der Stadt Kapernaum hier am See Genezareth in der Provinz Galiläa begonnen. Geboren ist er in Bethlehem, da mit seinen Eltern nach Ägypten geflohen, als sie zurückgekommen sind sie nach Nazareth gegangen, haben da gewohnt, dort ist Jesus aufgewachsen. Und kurz vor seinem öffentlichen Auftreten, kurz bevor er 30 Jahre alt war, nach Kapernaum umgezogen, hier eingezeichnet am See Genezareth. Unweit von Kapernaum liegt die Stadt Tiberias und in der Nähe von der Stadt Tiberias hat nun die Speisung der sogenannten Speisung 5000 stattgefunden, die wir im 6. Kapitel von Johannes bisher betrachtet haben. Wir wollen nochmal kurz uns die Ereignisse des 6. Kapitels vor Augen führen, kurz zurückblicken. Das will ich aber nicht selber tun, sondern euch da mal ein Auto vorspielen, damit ihr auch ein bisschen Abwechslung habt. Johannes 6.
Das 6. Kapitel schildert mehrere Ereignisse, die inhaltlich, aber auch vom Ablauf her eng zusammenhängen. Am Anfang steht der Bericht über die Speisung der 5000. 5000 Männer sind damit gemeint, Frauen und Kinder noch nicht mitgezählt. Sie waren Jesus in eine einsame Gegend gefolgt, um ihn predigen zu hören und in der Hoffnung, dass er weitere Wunder vollbringen wird. Doch im Laufe des Tages fangen bei manchen Leuten anscheinend die Mägen an zu knurren und es taucht die Frage auf, wo gibt's hier eigentlich etwas zu essen? Kaum jemand hatte offenbar daran gedacht, genügend Proviant mitzunehmen. Jesus möchte die Leute nicht hungrig nach Hause schicken und entschließt sich deshalb, ein Wunder zu tun. Und so werden tausende Menschen Zeugen, wie Jesus mit gerade einmal 5 Broten und 2 Fischen alles satt macht. Am nächsten Tag wird Jesus in Kapernaum von vielen Menschen, die am Vortag dieses Wunder miterlebt haben, angesprochen. Sie wollen wissen, wann er denn in den Fischerort am See Genezareth gekommen sei. Sie hatten nämlich dort übernachtet, wo er das Wunder vollbracht hatte und ihn dann morgens vergeblich gesucht. Jesus weicht der Frage aus, wann er nach Kapernaum gekommen sei. Stattdessen spricht er die fragwürdige Motivation an, aus der heraus viele ihm gefolgt sind. In diesem Fall, so wirft er ihnen vor, seien sie schlichtweg davon begeistert gewesen, wie er mit ganz wenigen Lebensmitteln eine riesige Menschenmenge satt gemacht habe. Ihm selbst dagegen wäre es viel wichtiger, dass die Menschen dieses Wunder als Zeichen verstehen würden, nämlich als ein Zeichen dafür, dass er in erster Linie den geistlichen Hunger der Menschen stillen möchte. Mit einer ergreifenden Predigt macht Jesus die Menschen in Kapernaum auf das aufmerksam, was sich viele von ihnen am Vortag bei der Speisung der 5000 offenbar nicht zu Herzen genommen haben. Er fordert sie auf: Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Im Rahmen seiner Predigt betont Jesus die Tatsache, dass er von seinem himmlischen Vater auf die Erde gesandt wurde, um die Menschen von ihrer Schuld zu erlösen. Damit provoziert er allerdings den Widerspruch einiger Zuhörer. Sie wissen, dass Jesus aus der Nachbarstadt Nazareth kommt und manche kennen sogar seine Familie. Jesus unterdessen redet etwa über seinen himmlischen Vater, dessen Willen er vollständig erfüllen wird. Und dann kommt ein Punkt in der Rede, die Jesus hält, mit dem er anscheinend viele Menschen überfordert, ja, sie teilweise sogar vor den Kopf stößt. Er, der sich selbst als Brot des Lebens bezeichnet, sagt plötzlich: Dieses Brot ist mein Fleisch. Und er fügt hinzu: Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch.
Eine Zusammenfassung hier von dem amerikanischen Pastor Dr. McGee aus der Evangeliumsrundung durch die Bibel, eine Vers-für-Vers-Auslegung der ganzen Bibel, alle 66 Bücher in MP3-Form, sehr zu empfehlen, runterzuladen im Netz unter ttb.twr.org/podcast. Also wer mal Bibelauslegung hören will, das ist wirklich zu empfehlen. Wir haben gesehen in der Zusammenfassung, dass die Juden über das, was Jesus sagt, in Kapernaum wurden. Mit die Juden im Johannesevangelium sind nicht die Einwohner des Landes Israel gemeint, sondern generell die religiöse Führung. Also die Obersten, normalerweise in Jerusalem. Und hier können wir sagen, ist es eine Art parlamentarischer Untersuchungsausschuss, der von der religiösen Führung in Jerusalem dahin geschickt wurde nach Galiläa, um zu prüfen, was dieser Mensch, dieser Jesus, da so alles verkündigt, predigt. Dass sie ihm gegenüber kritisch eingestellt sind, ist klar. Deswegen verwundert es nicht, dass sie murren. Und in Vers 52 lesen wir, dass sie sogar stritten über das, was er sagt, und fragt: Wie kann das sein? Sein Fleisch essen, wie soll das gehen? Jesus geht aber nicht auf sie ein. Und in Vers 60, wo wir weit lesen, heißt es dann:
Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede, wer kann sie hören?
Jetzt sind es nicht mehr die Juden, die murren, sondern die Jünger. Vers 60 murren jetzt Jünger und fragen sich: Was hat der da gesagt? Wir fühlen uns nochmal eben vor Augen, wer bisher die Hauptakteure waren, wer sie gehalten hat dort in der Synagoge in Kapernaum. Das ist zum einen Jesus Christus, dann die Volksmenge, die Tausenden, die nachgekommen sind, die Jesus in Nähe von Tiberias geschweißt hatte, und die Juden, die religiöse Führung allgemein, hier der parlamentarische Untersuchungsausschuss, der dort nach Galiläa geschickt wurde. Und jetzt kommt noch eine vierte Partei oder vierter Hauptakteur dazu, nämlich wir lesen von den Jüngern. Und mit diesen Jüngern sind nicht die 12 gemeint, die normalerweise unter Jünger verstehen, sondern viele Dutzende, vielleicht Hunderte, die Jesus nachgefolgt sind. In der damaligen Kultur war es üblich, dass junge Menschen, junge Männer, wenn sie von der Lehre von einem Lehrer überzeugt waren, hingegangen sind und dem nachgefolgt sind, also mitgegangen sind. Jesus hatte also eine große Gefolgschaft von Leuten, die man Jünger nannte. Und einige von denen sagen jetzt, das ist ein bisschen komisch, was er sagt. Wir lesen weiter.
Ja, aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber hohen Sprache zu ihm, ist euch das ein Ärgernis?
Anders als auf die Juden diese religiöse Führung, geht er auf das, die Bedenken seiner Jünger der Gefolgschaft ein. Jesus stellt hier die Frage, ist euch das ein Ärgernis? Klar, wer darüber nachdenkt, für jeden Juden, der das Alte Testament ernst nimmt, Gottes Wort ernst nimmt, ist die Aufforderung, das Fleisch Jesu zu essen und sein Blut zu trinken, ein Ärgernis. Warum? Weil Gott 1. Mose 9, der Mensch ja ganz klar gesagt hatte, 1. Mose 9 nach der Sintflut, Vers 3,
alles, was sich bewegt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen, wie das grüne Kraut habe ich es euch alles gegeben. Nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist.
Klare Anweisung Gottes, Fleisch durfte man essen, aber nach der Sintflut vorher nicht, aber man sollte das Blut nicht essen, nicht konsumieren als Lebensmittel. Dabei geht es nicht darum, dass irgendwie, wie viel das nun ist, dass man kein Fleisch essen darf, weil im Fleisch immer irgendwo in dem Mikro dann irgendwelche ein bisschen Blut drin ist, sondern es geht darum, kein Blut an sich zu konsumieren, weil das Blut für das Leben steht. Deswegen fragt Jesus, ist euch das ein Ärgernis? Die Lehre, die Anweisung Gottes, im Gegensatz zu dem, was Jesus Christus sagt, ist das ein Widerspruch? Fordert Jesus sowas auf, was Gott im Alten Bund, was Gott bisher gesagt hatte, nicht erlaubt ist? Wir lesen weiter, um diese Spannung zu lösen. In Vers 63 finden wir dann die Antwort.
Wie nun, wenn ihr die Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben.
Hier kriegen wir es ganz klar gesagt. Die Worte, die Jesus Christus gebraucht hat, sein Fleisch zu essen, sein Blut zu trinken, sind geistig gemeint, nicht wörtlich. Er hat nicht gesagt, ihr sollt mein physisches Blut trinken, sondern es ist geistig gemeint, es bedeutet zu glauben, sich mit Christus, mit dem Opfer, was er bringt, zu identifizieren, das anzunehmen. Wir haben einen Vers ausgelassen, Vers 62. Dort heißt es, wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen, Jesus Christus, an Jesus, dorthin auffahren sieht, wer zuvor war, dann werden sie glauben. Jesus hatte, ist in Nazareth aufgewachsen und dann hat er irgendwann angefangen zu erzählen, dass er eigentlich aus dem Himmel kommt, dass Gott sein Vater ist. Nachzulesen zum Beispiel in Matthäus 13, Vers 55, wie die Leute über ihn dachten.
Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder heißen Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Woher hat dieser denn das alles?
Jesus sagte, er kommt aus dem Himmel, sein Vater ist im Himmel. Obwohl seine Nachbarn, insbesondere seine Geschwister, Halbgeschwister genau genommen, ja wussten, er lebt mit uns, wie kann der aus dem Himmel sein? Sie glaubten nicht, dass das, was Jesus sagt, stimmt, auch wenn sie merken, er tut Dinge, die übernatürlich sind. Hier in Vers 62 sehen wir, wenn Jesus dahin zurückgehen wird, wo er gesagt hat, er herkommt, dann werden sie glauben. Er hat gesagt, er kommt aus dem Himmel. Dann geht Jesus zurück in den Himmel nach seiner Kreuzigung bei der Himmelfahrt. Gott hebt ihn auf übernatürliche Weise von dieser Erde auf in den Himmel. Und da glauben selbst seine Halbgeschwister, dass die ihn die ganze Zeit erlebt haben, dass er wirklich Gott ist. Wir haben am Mittwoch an die Bibelstunde darüber nachgedacht, wie können wir wissen, dass Jakobus, einer der Halbbrüder Jesu, Jesus als Gott erkannt hat. Hier ist vorausgesagt, in dem Moment, wo er Jesus in den Himmel auffahren sieht, sehen wird, wird auch er glauben, in dem Moment. Ja, also die Worte Jesu, sein Fleisch zu essen, sein Blut zu trinken, sind nicht wörtlich, sondern geistig gemeint. Weiter lesen wir dann.
Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten. Und wer ihn verraten will, und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit.
Jesus sagt, dass wir, oder forderte auf, ihm zu glauben, sich mit ihm zu identifizieren. Das ist vielen der Nachfolger offenbar zu viel verlangt, zu schwierig, zu kostspielig, das wollen sie nicht. Und viele ziehen sich zurück von Jesus, folgen seiner Lehre nicht mehr. Weiter heißt es dann in Vers 67.
Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen?
Hier sehen wir dann ganz klar aus dem Text selber, die Zwölf, bei den Jüngern ging es nicht um die Zwölf Jünger, sondern um die größere Zahl. Hier nun sind die Zwölf angesprochen, die ganz besonders in der Nähe Jesu waren, seinen öffentlichen Dienst bekamen. Und jetzt kommt das bekannte, tolle Bekenntnis von Petrus, wo er sagt,
da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes.
Diese Zwölf, die mit Jesus waren, hatten, weil sie das übernatürliche Wirken Jesu gesehen haben, erkannt, er ist Gott. Aber spannend wird es, wenn wir weiterlesen, Vers 70 heißt es dann.
Jesus antwortete ihm, habe ich nicht euch zwölf erwählt, und doch ist einer von euch ein Teufel. Er redete aber von Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, denn dieser sollte ihn verraten, er, der einer von den Zwölfen war.
Auch hier müssen wir wieder uns vor Augen führen, die Worte sind zum Teil geistig. Judas war natürlich ein Mensch und kein Engelwesen wie der Teufel. Wie Jesus sagt, er ist ein Teufel, meinte er nicht, er ist ein Engelwesen, sondern er gibt den Gedanken des Teufels Raum. Der Teufel steht hinter ihm, er tut den Willen des Teufels. Lukas 22, Vers 3, lesen sogar,
es fuhr aber der Satan in Judas, der mit Beinamen Ischariot genannt wird, welcher aus der Zahl der Zwölf war.
Judas tut den Willen des Teufels. Es ist nicht so, dass der Teufel, der Satan, sich überlegt, was mache ich heute? Vielleicht bringe ich mal ein bisschen Verwirrung in die EG lang und fahre in Frenkie. Das kann der Teufel nicht. Er kann sich nicht einfach gegen den Willen von Menschen entscheiden, in Menschen zu fahren und sie zu gebrauchen. Warum sagt steht es hier, dass der Teufel in den Judas fuhr, bedeutet, dass der Judas ihn eingeladen hat, dass er den Lügen des Teufels geglaubt hat und ihm so eine Tür geöffnet hat. Der Teufel kann nicht gegen den Willen eines Menschen in denjenigen einfahren und Besitzungen ergreifen, wenn derjenige nicht ihm eine Tür öffnet, das heißt den Lügen des Satans glaubt. Das ja, Besondere ist, der Teufel geht ja nicht rum und sagt hier, Lüge, glaub mir, sondern er gibt uns den Menschen Ideen, Gedanken, die sie nicht sofort als Lüge erkennen. Die einzige Chance, die Gedanken und Ideen, die wir so haben, die vielleicht vom Teufel angegeben sind, zu erkennen, ist es, sie mit Gottes Maßstab zu vergleichen. Die Sünde des Teufels ist ja, dass er von Gott geschaffen, Gott nicht als Gott akzeptiert hat, sondern sich Gott gleich gemacht hat und gesagt hat, ich höre nicht auf das, was Gott mir sagt, sondern ich selbst setze die Maßstäbe. Er hat sich erhoben. Er wurde dann Gott gerichtet mit der ewigen Trennung von Gott, auch wenn es nicht sofort oder Gott hat ja ein anderes Zeitverhältnis als wir Menschen, auch wenn Gott ihm nach ein paar tausend Jahren Zeit gibt, bis das wirklich der Fall sein wird, dass vollzogen wird, dass er von Gott getrennt ist und gebunden ist. Im Moment ist der Teufel frei und Gott lässt ihm noch einigen Spielraum und er versucht nach wie vor uns Menschen durch solche Gedanken dazu zu verleiten, gegen Gottes Maßstäbe zu handeln, genau wie er, sich Gott gleich zu machen, Gottes Maßstab nicht anzunehmen, selber zu sagen, was richtig und falsch ist und nicht uns darunter zu stellen, was Gott gesagt hat. Teufel probiert ja uns Menschen zu verleiten, etwas gegen Gottes Willen zu tun. Und wenn wir das getan haben, kehrt er sofort um, der Teufel, in seinem Verhalten und zitiert vielleicht die Bibel und sagt uns, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn wir gesündigt haben, klagt uns sofort der Teufel an, dass wir sterben müssen, aufgrund der Gerechtigkeit Gottes. Das tut er durch das Gewissen, was Gott in uns hineingelegt hat. Also, zum Glück müssen wir an dieser Stelle nicht aufhören, sondern wir können die ganze Botschaft des Evangeliums uns vor Augen führen, dass Jesus diesen Teufel mit all seinen Lügen besiegt hat. Aber was heißt es konkret, dass der Teufel von Jesus besiegt ist? Denn er ist da nicht gebunden, er kann nur noch handeln. Er ist nur noch frei und gibt uns Gedanken ein oder Ideen und verleitet die Menschheit weiterhin, gegen Gott zu handeln und sich selbst über Gott zu erheben. Jesus Christus hat den Teufel besiegt, indem Gott selbst in Jesus Mensch geworden ist und zu Unrecht am Kreuz für uns gestorben ist. Wenn jetzt der Teufel, der Satan, vor Gottes Thron kommt und sagt, hast du gesehen, was, sagen wir, Ulrich schon wieder gemacht hat? Du musst ihn mit dem Tod bestrafen, dann antwortet ihm der allmächtige Gott, ja, stimmt, aufgrund meiner Gerechtigkeit muss ich Ulrich mit dem Tod bestrafen, aber weil er sich mit Christus identifiziert, wird ihm der Tod Jesu zugerechnet. So, nächste Sache. Was noch was? Teufel bringt dann vielleicht Hunderte, Tausende, vielleicht Zehntausend andere Dinge vor. Sagt, das hat er gemacht, tut. Das hat er gemacht, tut. Dieses Mal kriegt er die gleiche Antwort. Ja, Ulrich hat den Tod verdient, aber er identifiziert sich wie Christus und deswegen wird ihm der Tod Christi zugerechnet. Und dann noch was. Der Teufel ist also, obwohl er nicht gebunden ist, besiegt. Jede Grundlage für die Anklage ist ihnen entzogen, weil diejenigen, die sich mit Christus identifizieren, den Tod Christi zugerechnet bekommen. Wo steht das? Ich habe es schon gesehen. Hebräer 2, Vers 14.
Dann die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er, Gott, gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den aus der Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben durch die Knechtschaft gehalten wurden.
Die Kinder Fleisch und Blut, das heißt Menschengestalt, Gott ist Mensch geworden, wie wir Menschen, um diejenigen, die Gottes Wort ernst nehmen und die wissen, wenn ich gegen Gottes Maßstabe handle, muss Gott mich mit dem Tod bestrafen. Dem Tod als die ewige Trennung von Gott. Nicht den leiblichen Tod, den erleben wir alle, sondern hier ist der ewige Tod gemeint. Und Jesus ist gestorben, um uns für ewig mit Gott zu versöhnen, weil uns sein Tod zugerechnet wird, die wir auf ihm vertrauen. Nochmal Johannes 6. Judas hatte erkannt, wie wir lesen, dass Jesus Christus Gott ist. Er hatte ihn als Christus, als den Sohn Gottes erkannt. Aber wie hat es nicht dazu geführt, dass er sich dem Willen Gottes untergeordnet hat, sondern er hatte andere Pläne, er hatte eigensinnige Pläne. Und er selbst hat sich zum Maßstab gemacht, hat sich Gott gleich gemacht, überhoben und gegen den Willen Gottes gehandelt, Jesus Christus verraten. Vielleicht ist es zu betonen, dass gerade wir, die wir in einem von der deutschen Kultur geprägten Umfeld groß geworden sind, ein besonders schweres Erbe haben, weil wir oft massiv enttäuscht worden sind von Leuten, die sich als Leiter, als Führer ausgegeben haben. Wir sind es gewohnt, dass wir keinem Menschen vertrauen, dass wir automatisch misstrauisch sind gegenüber allen Anweisungen, die wir kriegen. Wir hinterfragen alles, das haben wir gelernt. Versteht mich nicht falsch, Gott hat uns Verstand gegeben und Verstand ist gut und soll gebraucht werden. Aber wenn der Verstand dazu führt, dass wir, weil wir etwas nicht verstehen, gegen Gottes Willen handeln, tun wir den Willen des Teufels, dann machen wir uns selbst zu Gott. Gott hat Autoritäten gegeben, er ist erstmal selber Gott in der Autorität. Aber dann hat er auch Autoritäten gegeben im Staat, in der Gemeinde, in der Familie. Und wir tun gut daran. Und nur so ist ein Leben in Christus möglich, wenn wir Gott wirklich gotten lassen. Die Frage, die du dir heute Morgen stellen musst, oder die der Heilige Geist dir stellt heute Morgen durch diesen Text ist, die Frage ist, was für ein Jünger bist du? Hast du Jesus Christus als Gott erkannt? Gut. Lässt du ihn auch Gott sein in deinem Leben? Gehorchst du ihm, ordnest du dich ihm unter? Oder tust du eigentlich in bestimmten Bereichen die Willen des Teufels, indem du dich selbst zum Maßstab machst und dein Verständnis, dein Verstehen und gegen Gottes Willen handelst. Nochmal, damit keine Missverständnisse aufkommen. Es geht dir nicht um versehentliches Handeln gegen Gottes Willen, gelegentliches Handeln gegen Gottes Willen, sondern hier ist die Grundeinstellung gemeint. Hast du Jesus als Gott erkannt? Willst du dich ihm unterordnen? Willst du seinen Willen tun und tust es im Allgemeinen? Oder sagst du, ja, was ich nicht verstehe, tue ich nicht. Ich tue mein Willen. Kannst du mit Paulus sprechen, wie er in Galater 2, Vers 20 sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Jesus gibt den Ton an in meinem Leben, übertragen wir es so weit. Wir haben ihm das Steuer unseres Lebens Autos übergeben. Wenn du so sprechen kannst, wenn das für dich zutrifft, dass Jesus wirklich das Steuer des Lebens, deines Lebens Autos übernommen hat, dann kannst du, dann glaubst du, wie es in Johannes 20, Vers 31 gemeint ist, und dann hast du ewiges Leben in Christus. Ewige Gemeinschaft mit Gott.